Podcast Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp, Oberpichler, und wir sind natürlich im schönen Duisburg. Ich schaue über meine Schulter. Sehr gut. Das Wetter heute ist nach diesen wirklich sehr heißen Tagen heute eigentlich recht angenehm. Trotzdem sitzen zwei der drei hier im Raum anwesenden Leute hier mit kurzer Hose, glaube ich. Und warum drei? Weil mir heute zwei Leute gegenüber sitzen. Und zwar zum einen der Sascha de Vigne, seines Zeichens Head of Studio 47. Und der Lars Schneider, seines Zeichens Produktionsmagier von Studio 47. Habe ich das so richtig gesagt?
Nur Magier, einfach nur Magier.
Entschuldigung.
Ich habe Magister.
Ja, ich ja auch. Wir alten Magisterhasen. Du bist auch noch so einer, ne?
Ich habe ja auf Lehramt studiert.
Ach, Ach, das sagst du mir jetzt.
Ja, tut mir leid.
Oh. Ja, dann müssen wir jetzt das Gespräch haben. Nein, so, Scherz beiseite. Wir haben heute mal wieder, muss man sagen, weil wir haben das Thema ja schon zweimal durchgekaut, heute das Thema NRW-Reporter. Der NRW-Reporter geht in die nächste Runde.
Das ist richtig.
Zum dritten oder vierten Mal
jetzt schon. Fünfte Jahr mittlerweile.
Fünfte Jahr?
Ist so.
Aber ach, das erste Jahr habt ihr an mir vorbei lanciert, ne?
Du, kann ich mir nicht vorstellen. An dir kommt man nicht vorbei, oder?
Auch, aber nee, Corona war schuld. Jetzt weiß ich es wieder.
Ja, das mag gut sein. Und wir hatten ja zwischendurch auch eine Änderung, sowohl im Namen als auch im Programm selbst. Also das Ding fing ja an als Ruhrreporter,
genau.
So hieß das in den ersten drei Jahren, und jetzt in den vergangenen zwei Jahren heißt es jetzt halt NRW-Reporter.
Also erstmalig im letzten Jahr NRW-Reporter.
Ja, richtig, genau. Richtig, seit 23.
Kannst du vielleicht noch mal kurz den Unterschied zwischen den Ruhr-Reportern und den NRW-Reportern erklären, außer halt, dass es ein anderer Name ist? Gibt es da einen inhaltlichen Unterschied?
Total, also geografisch wirklich. Ne? Also steckt auch im Namen. Also bei den Ruhr-Reportern hatten wir unser Programm ausgerichtet auf den journalistischen Nachwuchs, sehr speziell aus dem Ruhrgebiet. Junge Menschen, die wir versucht haben, hier zwischen Duisburg und Dortmund und darüber hinaus für das Programm zu gewinnen und voranzubringen. Und seit dem vergangenen Jahr haben wir es halt geografisch erweitert und holen jetzt den Nachwuchs aus allen Ecken unseres schönen Landes, aus ganz Nordrhein-Westfalen.
Okay. Lars, ich hatte dich so ein bisschen als Produktionsmagier angekündigt. Du bist aber tatsächlich fürs Doing zuständig, oder?
Kann man so sagen, ja.
Dann also, erklär doch mal, wie das vonstatten geht. Also wenn jetzt ein junger Mensch, ein junges Talent Interesse daran hat, NRW-Reporter zu werden, wie funktioniert sowas überhaupt?
Also wenn ein junger Mensch da Interesse hat, dann wird er sich hoffentlich irgendwie informieren über Jobportal oder so und auf diesem Weg dann auf die Stellenausschreibung stoßen, wo wir dann beschreiben, was dieses Programm ist, nämlich halt eine Mischung aus Hospitanzen und theoretischen Blöcken. Und dann sagen, ah ja, ist ja genau das, was ich möchte. Da schreibe ich eine Bewerbung und habe direkt ein Füllhorn an Möglichkeiten, da was kennenzulernen. Mhm. Und dann jetzt den klassischen Weg, genau.
Tisch.
Ja. Über einen kleinen Umweg, über unsere Kollegin Dina Dorgarten landet die Bewerbung dann bei mir, und ich gucke mir das an. Ich führe Gespräche, um rauszukriegen, ob das jetzt nur so eine Idee ist oder so. Ich habe die Bewerbung geschrieben, weil ich nichts anderes zu tun hatte, oder ich habe wirklich ein Interesse daran. Mhm. Wir haben ja jetzt keine besonders hohen Barrieren. Ne? Ja. Es soll ja auch gerade für junge Leute sein, die einfach herauskriegen möchten, ob das was ist.
Also auch so als Schnupperkurs zu verstehen.
Genau, richtig, ja. Aber schon ein fortgeschrittener Schnupperkurs. Nicht nur gucken, sondern dann auch, ne, gerade durch die Seminare geht das ja schon einen ordentlichen Schritt weiter.
Ja, also fachlichen Input, aber auch Praxisblöcke, die dann bei Agenturen, wie unsere zum Beispiel, stattfinden.
Agenturen, Radiosender, Fernsehsender, ne, da kennen wir einen, haben wir gute Kontakte, Pressestellen, alles Mögliche, ja.
Also man bekommt wirklich einen umfangreichen Einblick tatsächlich in die Medienwelt, so gesehen.
Genau. Das sieht bei jedem dann anders aus, ne? Also nicht jeder macht ja wirklich jede Hospitanz mit.
Ja, gut.
Gibt ja nur drei Möglichkeiten. Aber so fallen die dann halt pro Teilnehmerin, Teilnehmer ein bisschen anders aus.
Okay. Sascha, wir haben uns ja schon häufiger unterhalten,
ja.
Und es war uns ja immer wichtig, darauf Wert zu legen, dass der journalistische Nachwuchs eine entsprechende Ausbildung bekommt. Jetzt neuer Kurs, NRW-Reporter. Hast du da inhaltlich besondere Schwerpunkte, wo du sagst, Mensch, da legen wir besonderen Wert drauf, oder die Leute, die zu euch kommen, kriegen hier nochmal einen ganz besonderen Einblick?
Naja, was ich vielleicht am bemerkenswertesten jetzt im Vergleich zu den Vorjahreskursen geändert hat, ist, und das ist ja nur eine Entwicklung, die eine ganz große Rolle spielt in fast allen Medienhäusern, an der wir ja auch ganz maßgeblich beteiligt sind, ist halt der Einzug von KI, von Tools, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, im Journalismus und in der Medienproduktion. Mhm. Und wenn man jetzt als junger Mensch am Anfang von einer Karriere im Medienbereich steht, journalistisch arbeiten will oder im Bereich der PR, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, dann ist das mit Sicherheit eine Technologie, an der man heute schon nicht mehr vorbeikommt und in Zukunft sowieso nicht mehr vorbeikommen wird. Das heißt, losgelöst von diesem klassischen Kanon, ne, dass man weiß, wie arbeite ich journalistisch, wie schreibe ich einen Text, wie recherchiere ich, wie führe ich ein Interview, diese ganzen Dinge, die so das Rüstzeug sind, was man eigentlich mitbringen muss, wird das mit Sicherheit jetzt auch in nicht nur in der aktuellen Zeit, sondern in Zukunft noch zunehmend mehr so sein, dass junge Kolleginnen und Kollegen, die diesen Job ergreifen, auch ein ganz klares Verständnis und eine große Nähe entwickeln zu dem Einsatz von KI-Tools im Journalismus, wo wir jetzt auch zumindest in diesem aktuellen Kurs am Ende nochmal einen großen Schwerpunkt draufsetzen, um die jungen Leute auch genau dahin zu führen, damit umgehen zu können, zu wissen, wie werden Tools eingesetzt, die mit KI arbeiten, an welcher Stelle hilft mir das in meiner journalistischen Arbeit und wie ändert sich dadurch natürlich auch an einigen Stellen das Berufsbild, denn was ein Journalist und eine Journalistin heute und in Zukunft machen wird, hat an vielen Stellen nicht mehr viel mit dem zu tun, was man vielleicht so als gängiges Klischee hat, wenn man über den Journalistenberuf nachdenkt, wie er vielleicht vor 10 oder 15 oder 20 Jahren ausgesehen hat.
Mhm. Schürt das nicht auch gewisse Ängste, Lars? Du hast ja Einstellungsgespräche geführt. Sind dir solche ich sag jetzt einfach mal Ängste davor vielleicht auch entgegengetreten, also dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt so viel mit KI zu tun, wir machen uns selber überflüssig am Ende des Tages, was muss ich denn überhaupt noch selber mitbringen, macht doch alles jetzt irgendwie ChatGPT oder andere Tools?
Also du meinst jetzt, wenn ich mit den Interessierten...
Mit den Kandidaten
gesprochen habe, ja. Zu dem Zeitpunkt ist das dann noch kein Thema. Ich glaube, so weit sind die dann auch noch nicht. Ne?
Okay.
Also die haben ja alle unterschiedliche Hintergründe. Manche kommen wirklich gerade von der Schule.
Ja, okay.
Manche haben aber auch schon ein Studium hinter sich und brauchen jetzt wirklich eher noch die praktische Erfahrung. Nee, da muss ich sagen, da gehen die Gespräche an der Stelle einfach noch nicht tief genug.
Okay. Du hast jetzt gesagt, manche kommen gerade aus der Schule, andere haben schon ein abgeschlossenes Studium hinter sich. Das heißt also, die Range von Leuten, die in diesen Kursen dann teilnehmen, ist von 18 bis 25, oder?
18 bis 28 kann man sogar sagen,
okay.
Ja.
Okay.
Also zumindest in diesem Jahr. Im letzten Jahr war die Spannweite sogar noch größer.
Ja, kommen wir doch vielleicht kurz aufs letzte Jahr zu sprechen, Sascha. Wir hatten ja auch im Vorfeld eine Folge gemacht und du warst sehr zuversichtlich, dass die Absolventen danach auch gute Chancen auf dem Markt haben. Habt ihr das so ein bisschen verfolgt? Was ist aus den Leuten geworden?
Ja, ich habe das wirklich mal getrackt und geguckt, was passiert mit den Alumni anschließend.
Ja, fände ich ja jetzt auch interessant.
Waren jetzt über die Jahre, waren das weit über 60, glaube ich, deutlich mehr, die an den Kurreporter, NRW-Reporter Kursen teilgenommen haben. Und man kann da wirklich eine Linie ziehen. Ne? Also mindestens die Hälfte, also wirklich die gute Hälfte von denen hat auch anschließend gesagt, ich bleib in diesem Berufsbild, ich bleib in dieser Branche, ich gehe entweder in ein Volontariat oder ich starte mit einer freien Mitarbeit bei einem Medienunternehmen, bei Radiosendern. Einige sind zu den Öffentlich-Rechtlichen gegangen, andere bei privaten Medien. Einige haben auch ihre eigenen Medien gegründet, indem die dann auch einen Podcast zum Beispiel gegründet haben oder einen Blog und so und haben sich da auf die eigenen Beine gestellt. Das ist sehr schön zu sehen, weil im Grunde genommen geht es ja auch wirklich genau darum, dass die für sich rauskriegen wollen, ob das der Job ist, den die machen wollen.
Und heißt dann auch, aber auch die andere Hälfte, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber die andere Hälfte ist dann nicht mehr im Berufsbild geblieben oder haben sich umorientiert?
Wir wissen es natürlich nicht von allen, weil ne, das hat dann auch so ein bisschen so ein lose Enden, wenn du so willst. Mhm. Aber was wir schon tun, und das machen wir auch jährlich, ist Alumni-Treffen zu organisieren, um zu gucken, wo bleiben die Leute. Ne? Und dann einige sind dann auch bei uns im Sender und wir tauschen uns aus, was ist nach den NRW-Reportern oder nach den Ruhr-Reportern mit euch passiert. Andere, mit denen hat man dann vielleicht eher Kontakt noch über irgendwelche sozialen Netzwerke oder man bekommt es mit. Wir hatten tatsächlich auch den einen oder anderen schon aus den NRW- und Ruhr-Reporter-Kursen für Volontariate bei uns im Sender beispielsweise. Preise dann anschließen. Ne? Der sehr geschätzte Kollege Tim Malo zum Beispiel, der mittlerweile Redakteur bei uns ist, hatte vorher sein Volontariat bei uns gemacht und das auf Grundlage von dem Ruhrreporterkurs, den er, glaube ich, boah, Lars, ich weiß gar nicht mehr.
Der erste
ist schon was her. War entweder der erste oder der zweite Ruhrreporterkurs, den wir hatten. Ne? Und das funktioniert ganz schön, wie ich finde. Und was Lars gerade geschildert hat, ist, glaube ich, auch total wichtig, dass wir den Einstieg halt so niederschwellig wie möglich machen. Mhm. Weil wir halt, und da kam ja die Idee auch ursprünglich her, für die Leute, diese Barriere abbauen wollen, wenn die schon so diesen Schnüff für sich spüren, das könnte was für mich sein, dass die nicht sich erst durchboxen müssen und einen harten Weg nehmen, um in diese Branche reinzukommen. Weil das kann sich die Branche heutzutage auch nicht mehr leisten.
Ja gut, aber trotzdem, sage ich mal, gibt's ja mit Sicherheit auch sowas wie Ausschlusskriterien oder so, Lars. Ne? Also wenn jetzt, also ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder auch das Zeug dazu hat, in dieser Branche und in diesem Berufsfeld überhaupt glücklich zu werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch gute Arbeit zu leisten. Also welche Kriterien setzt du denn zum Beispiel an, wo du dann auch sagen müsstest, Mensch, also tut mir leid, aber Ihnen kann ich diese Stelle jetzt nicht so wirklich geben.
Sagen wir mal so, wenn es zum Gespräch kommt, also ich habe nach dem Gespräch, glaube ich, nur ein oder zweimal überhaupt gedacht, da das bin ich jetzt aber skeptisch. Meistens sieht man es an der Bewerbung. Also, ne,
das so wird ja jeder Bewerbungsschreiben dann auch aufsetzen, oder?
Es muss ja gar nicht mal immer ein ausführliches Schreiben sein, aber doch zumindest irgendwie so ein paar Informationen, dass man so nachvollziehen kann, dass es auch einen guten Grund gibt, ne, warum sich da jemand gerade beworben hat. Bei manchen ist es dann halt doch ein bisschen flüchtig und da sehe ich dann auch keinen Grund, da noch irgendwie noch Kontakt aufzunehmen, außer zu sagen, Dankeschön.
Ja, nur klar.
Ne? Ja, Ausschlusskriterien, hey, also auch gerade, weil wir uns bewusst sind, dass es erstmal nur ein Einstieg sein soll, ne, wie gesagt.
Zumal ja auch diese Diversität total gefragt ist gerade, ne? Also das ist vielleicht auch so eine Sache. Wir hatten im letzten Jahrgang zum Beispiel einen Kollegen, der war auch schon deutlich älter, der war, glaube ich, an die 40 oder so. Mhm. Und das war ein Flüchtling aus Syrien, der kam vor ein paar Jahren nach Deutschland, hatte in Syrien aber auch schon im Medienbereich gearbeitet. Okay. Und natürlich musste der sich erstmal so die sprachlichen Kenntnisse drauf schaffen. Das ist natürlich auch für einen älteren Kollegen zumal nicht ganz so einfach, vielleicht wie für immer jüngere, schwerer. Ist ja klar. Wird immer schwerer, ist ja logisch. Mhm. Und der landete dann bei uns im NRW-Reporterprogramm. Und das ist für ihn natürlich auch eine Möglichkeit, da anzuknüpfen, wo er vielleicht in seiner alten Heimat den Abbruch hatte, so. Also, und sorgt dann wiederum für das, was zurzeit wirklich nachgefragt ist in vielen Redaktionen, dass die Redaktionen selbst halt diverser werden sollen, ne? Also, dass da Menschen mit Migrationsgeschichte und Flüchtlingsgeschichte da sind und so. Und das ist eben nicht nur so, wie man das jetzt wirklich platzig denkt, der weiße Akademiker ist, platt gesprochen. Das ist nicht das, was die Redaktionen jetzt in heutiger Zeit und vielleicht auch in näherer Zukunft brauchen werden, wenn die sich auch zukunftsfähig machen wollen. Und das ist dann bei so einem Programm wie den NRW-Reportern vielleicht auch ganz gut.
Wie sieht es denn aus mit den Leuten, die den Wunsch haben, in die Medienbranche zu kommen, aber weder Vorkenntnisse haben, also jetzt kein Studium oder noch nie ein Praktikum gemacht haben oder sonst was, die frisch von der Schule kommen und die sagen, ja, ich würde gern, aber ich weiß auch nicht. So, das müssen ja eigentlich Idealkandidaten sein, oder?
Idealkandidaten, also es gibt mehrere Arten, ideal zu sein, okay, denke ich mal, für das Programm. Aber ja, das ist natürlich auch ein Grund. Also man hört auch bei vielen Kandidatinnen und Kandidaten, dass die sonst an anderer Stelle gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt irgendwie ein Praktikum zu machen oder so, weil da schon erste praktische Kenntnisse vorausgesetzt werden. Mhm. So, und wenn wir da jetzt auch sagen würden, nee, du hast ja noch gar nichts anderes gemacht, du bist für das Programm nicht geeignet, ja, bleibt den Leuten denn dann noch? Also irgendwo muss man ja anfangen.
Ja.
Und deswegen, also wenn ich da so einen Funken Begeisterung raushöre, entweder im Anschreiben oder im Gespräch, dann ist das doch schon ein guter Grund, die Leute dann einzustellen.
Das heißt also, es muss rüberkommen, derjenige oder diejenige will.
Genau. Also das ist ja, ne, auch für uns wichtig, denn wir haben da ja einen Haufen Praxispartner, die dann auch, weiß ich, die E-Mail-Adressen einrichten oder dafür sorgen, dass da ein Arbeitsplatz ist und so. Ne? Es ist ein Haufen Arbeit, die erstmal zu begeistern dafür auch. Oder es ist ärgerlich, dann sagen zu müssen, ja, Leute haben jetzt dann doch kurzfristig abgesagt, ne, war alles für die Katz und so, vielleicht nächstes Jahr wieder. Mhm. und man sich dann schon denken kann, ja,
wie ist denn generell, du hast ja eben einen spannenden Aspekt angesprochen, wie ist denn generell momentan so die Motivation? Also wenn ich mit meinen Agenturkunden spreche und da sind ja auch viele große Handwerksunternehmen oder auch mittelständische Unternehmen bei, und wenn die sagen, oh, momentan Ausbildungssituation schwierig, die Kandidaten, die zu uns kommen, sind doch häufig, ich sag mal jetzt mal, nicht sonderlich motiviert oder früher hätten wir die gar nicht erst genommen. Also mögen natürlich Einzelfälle sein, aber irgendwie schwingt doch so ein bisschen mit, dass da momentan wenig Motivation im Markt herrscht und eher so keiner Bock hat.
Kann ich natürlich nur so für unsere Branche sagen. Ich glaube, da sind viele Sachen, die wir schon seit Jahren beobachten, mit einer gewissen Latenz angekommen, weißt du? Also die Sorge um den Nachwuchs und der Fachkräftemangel und diese ganzen Sachen. Und das merkt man jetzt aber in der Medienbranche auch zunehmend, was ja auch ursächlich der Grund dafür gewesen ist, dass wir vor 5 Jahren überhaupt mit dem Projekt angefangen haben. Weil die Nachwuchssorgen drücken die Medienhäuser und Verlage.
Darauf wollte ich hinaus. Also das auch letztlich ja eine Motivation für die Ruhrreporter beziehungsweise jetzt NRW-Reporter war seinerzeit, das Projekt zu starten, oder?
Definitiv. Und vielleicht noch weiter darüber hinaus. Also wenn sich die jungen Menschen entscheiden, in den Medienbereich zu gehen, dann ist das für die meisten so verlockend, dahin zu gehen, wo mehr Bling-Bling ist, weißt du, wo es schillernder ist einfach. Und wir haben natürlich als lokal und regionale Medienmacher, die wir ja sind, auch ein ganz großes Interesse daran, dass eben nicht alle denken so, geil, ich gehe jetzt nach Berlin, Hamburg und München und starte da meine Karriere in einem super tollen großen Medienhaus, sondern ich entscheide mich auch sehr bewusst dafür, dass ich vor Ort in der Region Journalist oder Journalistin werden will, wo gerade Medienleute in einem ganz starken Maße ja gebraucht werden. Also das Ruhrgebiet, ne, als Region und als Melting Pot ist auf eine starke Medienlandschaft angewiesen und heute und auch in Zukunft. Und die hast du natürlich nur dann, wenn du auch in den Redaktionen und in den Medienunternehmen Leute hast, die Bock darauf haben, diese Medien zu bespielen, die gute Journalistinnen und Journalisten werden wollen. Und ein Ziel ist auch bei den NRW-Reportern, das war es auch bei den Ruhr-Reportern, so ein bisschen diesem Braindrain entgegenzuwirken. Also zu verhindern, dass die Leute, die das Zeug haben, in den Journalismus zu gehen und die man wirklich gerne auch haben will, dass die sich denken, ja, will ich machen, aber nicht hier. Schnell weg. So. Und das gilt es ja auch zu verhindern. Deswegen, dass für uns ja auch so wichtig ist, was Lars auch gerade schon geschildert hat, dass wir in den Praxisblöcken halt mit regionalen Medienunternehmen und Organisationen, Einrichtungen, auch Verbänden aus dem Medienbereich hier vor Ort arbeiten. Damit die jungen Kolleginnen und Kollegen sehen, wow, Wahnsinn, was es hier für eine Landschaft gibt und welche Möglichkeiten ich hier eigentlich hätte.
Okay. Lars, wie suchst du denn die Unternehmen aus, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
Also als ich angefangen habe, ne, für dieses NRW-Reporter-Programm zu arbeiten, da gab es ja schon vorher die Ruhrreporter. Es gab schon so einen gewissen Pool, auf den ich da zugreifen konnte. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen verschoben. Also manche wussten halt schon Bescheid. Manche mussten erstmal aufgeklärt werden, was es damit auf sich hat. Und ich habe gerade nochmal geguckt. Also es sind jetzt in diesem Jahr auch mehr Praxispartner, die ich angefragt habe. Und es verteilt sich auch anders. Es sind auch mehr, die sich daran beteiligen. Also
sag doch mal ein paar Zahlen.
Also im letzten Jahr waren es so bis zu 30, mit denen ich Kontakt hatte.
Also Praxispartner jetzt.
Praxispartner, genau.
Unternehmen aus der Medienbranche im Ruhrgebiet.
Ja,
oder
ja.
Jetzt NRW.
Genau, das ganze NRW.
Genau, das geht bis nach Köln, Bonn runter. Deswegen ja auch der neue Name, nicht? Es sind jetzt auf jeden Fall nochmal 10 mehr. Also viele, die ich nochmal nachgefragt habe vom letzten Jahr, die dabei waren, viele, die im letzten Jahr gesagt haben, ist eine super Idee, aber in diesem Jahr passt es nicht, sind aber auch viele neue dazugekommen. Okay. Ne? Und also moralische Unterstützung bekommt man auch immer. Also klar, es gibt auch welche, da kam nichts zurück, gar nichts. Aber wenn da was kam, selbst bei den Absagen, es wird auf jeden Fall immer die Notwendigkeit gesehen, dass man da was machen muss. Dass es begrüßt wird, dass es dieses Programm gibt.
Und wie viele Teilnehmer haben wir in diesem Jahr?
Ja, das können bis zu 15 Teilnehmer sein tatsächlich.
Achso, und ist gedeckelt quasi.
Genau, und das hat auch den Hintergrund, dass wir ja schauen, dass wir für jeden 3 unterschiedliche Kurzhospitanzen in unterschiedlichen Medienunternehmen, Organisationen, Einrichtungen finden, plus die Fortbildungen bei der Medienakademie Pro Content, die ja das zweite Standbein, der zweite Punkt in dem Programm sind, ne, das zweite Element. Und es ist extrem betreuungsintensiv. Also man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, was Kollege Schneider da macht, weil Lars hat wirklich damit über Wochen und Monate zu tun, das als Curriculum zusammenzufassen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vernünftig über die Praxispartner zu verteilen, sodass die auch einen Einblick in unterschiedliche Medienbereiche bekommen. Das muss ja ein Match sein, ne? Also, das können jetzt unsere Hörer nicht sehen, aber der Lars hat da 1000 Listen bei sich auf dem Tisch liegen. Ja, aber
wer bezahlt das denn jetzt? Also alter Kaufmann, wer finanziert denn diese ganze Arbeit?
Oh, das NRW-Reporter-Projekt, genau wie die vorangegangenen Ruhr-Reporter-Projekten, sind ja durch die Staatskanzlei des Landes gefördert. Und wäre ansonsten auch gar nicht darstellbar. Ist also sehr kostenintensiv, arbeitsintensiv und soll ja die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben nichts kosten. Das ist ja auch die Sache des Niederschwelligen. Also wir nehmen dafür keine Teilnehmergebühren oder so. Das wäre auch ein K.O.-Kriterium, glaube ich, für viele dabei zu sein. Das heißt, es gibt eine Förderung vom Land, die als Staatskanzlei eine große Notwendigkeit sehen, gerade im Bereich der Medien, den Nachwuchs zu fördern und dafür zu sorgen, dass wir auch hier in Nordrhein-Westfalen in Zukunft wie heute die ausreichende Landschaft haben.
Klar, also ansonsten wird es das Projekt ja, wie du sagst, gar nicht geben in der Form. Und das würde auch wieder heißen, dass letztlich ja meinetwegen viele Interessierte an dem Medienbereich, an dem Mediengeschäft, am Journalismus etc. pp. Den Weg oder den Einstieg gar nicht finden würden, oder?
Ja, es geht sogar darüber hinaus, würde ich sagen. Also man muss das wirklich mittlerweile in langen Linien sehen. Wenn wir heute nicht hingehen und sehr aktiv was dafür tun, dass es auch in Zukunft Journalistinnen und Journalisten gibt, dann werden wir auch auf der Seite ein Wegsterben der lokalen und gerade regionalen Medienlandschaft erleben. Das heißt also, es ist wirklich eine Investition in die Zukunft, so platt das vielleicht klingt. Wenn die Jungs und Mädels, die heute in den NRW-Reporterkursen sind, sich dafür entscheiden, in der Branche zu bleiben, ist das ein sehr gutes Signal für die lokale und regionale Medienlandschaft.
Jetzt könnte man ja ganz polemisch fragen, wofür brauchen wir denn lokale Medien?
Weil lokale Medien der Garant dafür sind, dass kuratierte Öffentlichkeit stattfindet. Und ich sag
mal, das musstest du jetzt mal verdeutschen.
Na guck, wenn du siehst, dass es ansonsten überhaupt keinen Wächter dessen gibt, was in der Öffentlichkeit geschieht, also Dinge zu beobachten und zu erklären und zu hinterfragen, die in der Stadt, in der Kommune, in dem Stadtrat, bei Unternehmen passieren, über gesellschaftliche Zusammenhänge aufzuklären, den Leuten eine Plattform zu bieten, sich nicht nur zu informieren, sondern auch diesen Diskurs zu haben und sich auszutauschen und so. Und wenn das alles verschwindet, dann kriegst du so eine Situation, wie man die heute schon in den Vereinigten Staaten beobachten kann. Dann guckst du in so eine Stadt wie Detroit, Rux City, weißt du?
Ja, ich weiß, ich kenne das.
Riesenstadt, hat ziemlich gelitten in den letzten Jahrzehnten wegen Wegbruch der Autoindustrie und so, ist auch nur ein Beispiel. Da gibt's keine funktionierende regionale Medienlandschaft mehr. Also ich glaube, da gibt's keine einzige Tageszeitung mehr, die da erscheint. Und es gibt wirklich eine ganze Reihe von Studien mittlerweile dazu, dass da, wo lokale und regionale Medien verschwinden, so eine Art Verwahrlosung der Gesellschaft einsetzt. Weil die Leute sind schlechter informiert, was im Umkehrschluss dazu führt, dass sie vielleicht die politisch falschen Entscheidungen treffen, sich also zu den Rändern hin radikalisieren. Die machen schlechtere Schulabschlüsse, das Bildungsniveau sinkt. Die Korruption steigt in solchen Regionen, wo es keine lokalen und regionalen Medien gibt, weil keine Kontrolle und keine Wächterfunktion ausgeführt wird. Und am Ende des Tages haben die Leute weniger Angst. Es gibt eine höhere Kriminalität. Es hat diese ganzen sehr negativen Effekte auf die Gesellschaft.
Aber kann man die denn immer in Zusammenhang jetzt mit einer mangelnden Ausbildung von Journalisten bringen?
Und zwar 1:1. Also das ist definitiv, das ist vollkommen klar. Das liegt wirklich auf der Hand.
Und jetzt könnte man aber ja auch ketzerisch sagen, ich muss dich unterbrechen, weil ich merke, du brennst da irgendwie. Jetzt könnte man aber ketzerisch sagen, wieso, wir haben doch Facebook, wir haben Instagram, wir haben dieses total tolle Medium TikTok. Ja, da ist doch jeder Journalist und da kann doch auch jeder seine Meinung und Wächterfunktion ausüben.
Ja.
Ich weiß, es ist ketzerisch, aber jetzt Feuer.
Ja, ist natürlich genau das Gegenteil von Journalismus, was da passiert. Und dann siehst du sowas, was Elon Musk mit Donald Trump da abzieht bei X. Und dann ahnst du, wo der Weg hinführt. Das Ding ist ja auch, Journalist ist ja ein ungeschützter Beruf. Also jeder kann auf die Straße treten und sagen, hurra, jetzt bin ich Journalist. Und man kann nichts dagegen tun, ist ein freier Beruf. Was ja zunächst mal legitim ist und was auch seine Gründe hat und die ich auch respektiere und nachvollziehe. Trotzdem, wenn wir das, was ich vorhin sagte, kuratiert. Ne? Also da muss auch so 2-3 Mühe Gehirnschmalz sollten dahinter stecken. Und ich glaube, dass das dazu gehört, dass man definitiv eine solide fundierte Ausbildung braucht.
Lars, Du hast dich vornehm zurückgehalten jetzt.
Ja, ich kenne den Sascha, ja. Ich weiß, dass das,
du kennst ja die ganzen Argumente.
Dass das sein Thema ist und dass keiner das so gut rüberbringen kann wie er. Was soll ich mich da nur einschalten? Also wie ich gerade sagte, und diese Notwendigkeit, die wird auch bei den Praxispartnern gesehen, auch bei denen, die sich nicht an dem Programm beteiligen können. Der Grund dafür, dass sie es nicht machen, ist ja dann immer, oder das sind die Argumente, wir haben im Moment nicht genug Manpower. Wenn wir jemanden aufnehmen, dann halt auch mit, dann wollen wir uns auch richtig um die Leute kümmern, damit die dann auch was lernen, damit sie was von haben. Aber wir haben niemanden, der sich daneben setzen kann, wir haben die Infrastruktur nicht und da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also ich meine, wie soll da irgendwann mal eine neue Manpower aufgebaut werden können, wenn man den Nachwuchs nicht fördert, ne? Mhm.
Ja, wie sieht's denn überhaupt aus mit dem Nachwuchs? Jetzt haben wir über Chancen und Möglichkeiten gesprochen, Nachwuchs heranzuziehen. Wie ist denn aktuell die Situation de facto?
Also, was uns einen ganz guten Eindruck vermittelt hat, war die Veranstaltung, die wir im vergangenen Jahr im Herbst im Rahmen der NRW-Reporter gemacht haben. Das nannte sich Medienkarriere NRW. Das war so eine Art Tagung, Kongress, Karrieremesse. Eine sehr schöne Veranstaltung, die wir in Kooperation mit der Landesmedienanstalt und den Neuen Deutschen Medienmachern gemacht haben. Und wir hatten dazu sehr gezielt eingeladen, halt Studis und Schüler und Leute, die interessiert sind, in den Medienbereich zu kommen. Und das war toll. Da kamen also wirklich etliche hundert Leute, um sich vor Ort bei dieser Veranstaltung zu informieren darüber, welche Möglichkeiten gibt es im Medienbereich. Sei es über Praktika, Hospitanzen, über Volontariate, den Einstieg über ein Traineeship in den Medienbereich zu finden. Und ich unterstelle einfach mal, dass das Interesse grundsätzlich immer noch da ist. Dass es aber vor allen Dingen darum geht, der Generation der jungen Menschen, die jetzt in den Medienbereich gehen, wollen und auch gehen sollen, diese Hürden etwas niedriger zu gestalten. Ne? Also es ist halt, und da muss ich, alter Knopf, ich bin einfach auch sagen, da haben die Zeiten sich geändert. Ich bin jetzt Mitte 50, als ich damals volontiert habe, da war das kein Bewerbermarkt, sondern da war es ganz klar eine Sache, dass ausreichend Leute da gewesen sind, die sich um die Stellen in den Redaktionen de facto geprügelt haben und man großes Glück und große Zähigkeit beweisen musste. Heute ist das genau das Gegenteil und man muss unglaublich viel mehr unternehmen, um die Leute, die jungen Menschen, die dafür prädestiniert sind, in den Bereich zu gehen, auch wirklich zu locken. Also man muss sich einfach von seiner Denke her komplett um 180 Grad drehen.
Mhm. Gelingt das?
Nur bei den NRW-Reportern würde ich sagen, ja. Ob das in allen Medienhäusern so konsequent umgesetzt wird, steht mir jetzt nicht zu, das zu beurteilen.
Ja, vielleicht Lars, du bist ja im Kontakt mit unterschiedlichen Teilnehmern aus dem Berufsleben, sage ich jetzt mal, mit Agenturen, mit Sendern etc. pp., mit Medienhäusern. Wie ist das einzuschätzen, was dir da auch entgegengekommen ist? Also wird explizit gesagt, dass da momentan keine Betreuung gewährleistet werden kann, weil keine Leute da sind, weil zu wenig da sind? Oder wie ist das?
Ja, und wie ich ja gerade sagte, also von manchen Stellen hört man das schon. Es wäre im Moment nicht die Möglichkeit da, die Leute entsprechend zu betreuen. Fragen Sie gerne nochmal im nächsten Jahr. Mhm. Ne? Also nicht lassen Sie uns bitte damit in Ruhe, sondern eigentlich wollen wir ja, aber es klappt halt gerade nicht.
Also die Notwendigkeit ist definitiv.
Die wird gesehen, ja. Mhm. Die wird gesehen. Also wir bekommen Lob und Glückwünsche für unser Projekt, das schon. Die Hoffnung, da in der Zukunft dann doch noch sich dran beteiligen zu können, auch.
Ich würde ergänzen wollen, dass im Grunde genommen die NRW-Reporter etwas machen, worüber die ganzen Verlage, Medienhäuser, Redaktionen, wer auch immer, äußerst froh sein sollten, weil die bekommen von uns und jetzt in dem Fall halt vom Kollegen Lars ein extrem gut sondiertes, hochmotiviertes Teilnehmerfeld auf einem Silbertablett serviert. Und das ist für eine Redaktion, für ein Medienunternehmen, das wirklich jetzt Nachwuchs braucht und sucht, eine ideale Gelegenheit. Die brauchen nämlich nur zuzugreifen. Ne? Die bekommen im Verlauf dieser NRW-Reporter-Kurse die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Kurzpraktika, für Hospitanzen in ihre Unternehmen geschickt, können die ausgucken, sehen, was die drauf haben, brauchen nur zuzugreifen. Das ist wie eine Art großes Assessment Center. Mhm. Wir sagen mal dazu, das ist ein Bootcamp, weißt du? Also, und das ist für Redaktionen und für Medienunternehmen, die ansonsten gar nicht so die Möglichkeit hätten, groß angelegte Bewerberprozesse durchzuführen und die wirklich ein Problem haben, ein vernünftiges Recruiting zu machen, ist das eine ideale Gelegenheit, weil die von uns wirklich wie auf dem Silbertablett, was ich gerade sagte, ideale Kandidaten geliefert bekommen. Ne? Hier, guckt mal, wen wir für euch haben. greift euch ein. Schnappt zu.
Wie lang dauert eigentlich so ein NRW-Reporterkurs und bekommt der dann der Absolvent, die Absolventin, hinterher irgendein besonderes Zertifikat oder sowas wie ein Zeugnis? Gibt es eine Abschlussprüfung? Wie sieht das in der Praxis aus? So nach dem Motto, schreiben Sie einen Aufsatz über Ihren letzten Urlaub.
Also es sind knapp 2 Monate insgesamt, wo sich die Seminare mit den Praxisblöcken dann abwechseln. Ja, und ne, also diese Termine, die müssen wir halt vorher auch schon festlegen. Ne? Das macht es vielleicht dann für manche Partner dann auch schwieriger zu sagen, kann mich dran beteiligen oder nicht, weil die Termine stehen halt. Ne? Da kann man nicht noch das weiter nach hinten oder nach vorne verschieben. Das ist dann vielleicht auch noch ein Grund. Ja, und am letzten Tag gibt's noch mal quasi eine Abschiedsveranstaltung, wo wir dann nochmal alle zusammenkommen, alles Revue passieren lassen, wo Sascha dann auch nochmal ein paar extra Punkte zum Thema KI und Journalismus dann zum Besten gibt.
Und dann gibt es ein Abschlusszertifikat.
Es gibt ein Zertifikat, aber keine Prüfung.
Okay. Auch da, ne, also bewusst niederschwellig angelegt, so.
Ja.
Einige von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern lassen sich auch von den einzelnen Praxisstationen, bei denen die sind, dann noch extra Zeugnisse ausstellen.
Also bewusst niederschwellig habe ich ja jetzt schon mehrfach gehört.
Ja.
Hat dieses Abschlusszertifikat denn dann in der Branche einen Stand? Hat
oh ja, durchaus.
Einen Wert?
Ja. Ja, durchaus.
Wie ist da eure praktische Erfahrung?
Ja, durchaus. Also das kann ich wiederum sagen, wenn ich die Liste sehe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den vergangenen Jahren, dass die mitunter wirklich auch in den Medienhäusern, Redaktionen, wo die ihre Praktika und Hospitanzen im Verlauf der Programme gemacht haben, anschließend ins Volo gegangen sind und dieses NRW-Reporter-Programm, vorher dieses Ruhr-Reporter-Programm, ist mittlerweile schon so eine kleine Größe, wenn man so will. Sagt man so? Kleine
also man,
Größe,
man hat, große, wenn man kleine? Sich bewirbt um eine Stelle, hat man bessere Chancen oder man wird besser wahrgenommen im ersten Schritt, wenn man dieses Zertifikat mit an seine Bewerbung heftet.
Davon gehe ich ganz stark aus, ja, dass das eine schöne Referenz ist. Ja,
schon durchaus. Ja, meine Herren, wir kommen langsam zum Ende der lustigen Talkrunde hier, muss ich sagen.
Festplatte ist voll, ne?
Festplatte ist gleich voll, genau. Und der nächste Kaffee muss gekocht werden. Famous Last Words, NRW-Reporter, vielleicht Lars, was gibt es da noch zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen?
NRW-Reporter forever. Wir hoffen, das noch ganz lange fortsetzen zu können.
Ja, super. Okay.
Das wäre jetzt tatsächlich auch
mit
meine letzte Frage.
Mit wachsender Beteiligung von allen Seiten.
Wird es im nächsten Jahr auch NRW-Reporter geben?
Wir hoffen das und gehen davon aus.
Also das heißt,
hängt natürlich
es wird
davon
von
ab.
Jahr zu Jahr gefördert.
Genau.
Jetzt nicht für einen größeren Zeitraum.
Nein, das wäre ja nicht möglich. Es ist eine Landesförderung. Das heißt, es wird Jahr für Jahr neu entschieden, ob die Gelder und Mittel zur Verfügung stehen. Wir starten jetzt in der kommenden Woche mit dem neuen Kurs. Der läuft dann diese knapp 3 Monate. Es wird auch wieder die Medienkarriere NRW geben, die große Veranstaltung, die wir dann gemeinsam mit der LFM machen und den neuen deutschen Medienmachern. Wird es jetzt auch eine engere Kooperation mit den neuen deutschen Medienmachern geben. Und ja, es ist fest geplant, das im kommenden Jahr fortzusetzen und dann sogar noch in einer engeren Verzahnung miteinander, weil das Problem ist so akut wie nach wie vor und wird auch immanent bleiben. Also da muss man dranbleiben.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war der Ruhr-Podcast, Folge 142, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Mein Name ist immer noch Frank Zepp, Oberpichler, und mir gegenüber saß der Lars Schneider und der Sascha de Vigne. Ich sage Tschüss und danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Danken auch. Tschüss.
Ruhr-Podcast.